Und jetzt mal ehrlich, ein Unternehmen zu führen ist ja schon eine Herausforderung, aber einen Verein mit lauter Unternehmen zu führen, das ist schon was ganz anderes. Da helfen nur Jahrzehnte der Erfahrung in Führung und Kommunikation. Einer, der das bestimmt weiß, ist heute in unserem Podcast. Wir sagen Moin und herzlich willkommen Gunter Mengers, Vorsitzender der VEK. Und damit alle wissen, von wem Sie gerade etwas hören, hier ein paar Fakten. Gunter Mengers, der stets freundliche und gut gelaunte Vorsitzende der VEK, beantwortet seit einiger Zeit die Frage nach seinem Alter mit über 70. Jahrzehntelang war er Geschäftsführer und jetzt nur, wie er sagt, Gesellschafter bei der Gein und Bernds Hohmann Gruppe. Und das ist schon fast seine Vita, die Entwicklung der Unternehmensgruppe durch organisches und anorganisches Wachstum. Wer weiß, was das ist, weiß, was es bedeutet. Um sich selbst etwas Gutes zu tun, belohnt er sich mit Reisen und guten Hotels. Andere Menschen machen ihn meistens durch echte Freundschaft großes Vergnügen und egal ob beruflich oder privat, seine Fähigkeit zur intuitiven Meinungsbildung hilft ihm. Die kommt auch besser in Gesprächen als in langen Briefen zur Geltung und deswegen starten wir jetzt. Moin, Herr Mengers.
Ja, moin. Freue mich, dass ich hier dabei sein kann.
Freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben. Fangen wir mal ganz vorne an. Wie und wann begann Ihre Mitgliedschaft in der VEK?
Ja, das ist in der Tat schon eine ganze Zeit her. Wahrscheinlich ist die Tinte und das Papier längst vergilbt. Das war, ich muss ja fast sagen, am Ende meiner Schulzeit etwas überspitzt ausgedrückt, 1972 auf die Empfehlung meines Vaters. Es war wohl damals so üblich und das entsprach zwar auch meiner Einstellung, einer Vereinigung wie der Versammlung eines ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg beizutreten.
Also beinahe erblich bedingt.
Ja, man kann das wirklich so sagen. Das war, glaube ich, eine etwas typische Situation für die damalige VEK. Aber es war nicht nur die, sagen wir mal, Anordnung oder die Empfehlung des Vaters, sondern ich hatte auch damals schon Sinn für Tradition, habe auch das damals schon als sehr interessant empfunden, dass eine Vereinigung über einen so langen Zeitraum, damals noch nicht natürlich die 504 Jahre wie heute, sich durchsetzt und Bestand hat.
Und darum geht es ja auch irgendwo im VEK, Werte und Traditionen. Wie haben Sie die Versammlung damals wahrgenommen?
Ja, man muss einfach das aus der damaligen Sicht insofern anders beurteilen, als wir es heute tun. Damals war die wesentliche Aktivität der VEK die sehr traditionelle Jahresschlussversammlung in der Handelskammer Hamburg und eine Mitgliederversammlung und im Wesentlichen sonst relativ wenig Aktivitäten, was ich aber nicht kritisch anmerken möchte, sondern damals war es eben so. Aus heutiger Sicht betrachten wir das, mein Vorstand und ich, ganz anders, aber darüber werden wir wahrscheinlich gleich noch sprechen.
Wir als Vorsitzende haben Sie die letzten Jahre die Versammlung ja auch entscheidend geprägt. Was treibt Sie dazu an?
Ja, es ist einmal die Entwicklung der Zeit. Ich habe drei Söhne und aus deren Umfeld und auch von denen natürlich hört man auch immer wieder kritische Anmerkungen, ob sich da wirklich alles so in die richtige Richtung entwickelt. Die Zeiten werden rauer, die Umgangsform wird auch etwas weniger freundlich, sodass man schon wieder an den Gedanken sich gewöhnen sollte, dass auch Werte und Werteorientierung eine wirklich wichtige Grundlage sind. Und damals, als ich gefragt wurde, den Vorsitz zu übernehmen, hatte ich zwei, wenn Sie so wollen, Ansätze. Einerseits das, was ich schon sagte, der Wunsch, auch da aktiv mitwirken zu können, um auch Traditionen, und das meine ich nicht altmodisch, sondern einfach Werte, wieder in den Vordergrund stellen zu können. Aber auch zu dem Zeitpunkt wurden wir, die VEK, 500 Jahre alt. Und das war bei 2017, dem ersten Jahr meiner Tätigkeit, eine interessante Herausforderung. Wir haben das denn, wie wir zumindest fanden, in angemessener Form gewürdigt und auch etwas gefeiert. Darüber hinaus gab es zu dem Zeitpunkt beginnend Schwierigkeiten, aus unserer Sicht zumindest, in der Umgangsform mit der Handelskammer, den damaligen ehrenamtlichen Personen, die dort das Präsidium stellten und die in unterschiedlicher Form völlig neue Ideen einbringen wollten, die nicht unseren Vorstellungen und auch den Vorstellungen vieler anderer, die uns nahestanden, entsprachen. Das war für uns also wirklich eine Möglichkeit, uns auch darzustellen.
Ideen und Kritik sind ja immer wichtig, aber auch nur gut, wenn sie denn konstruktiv sind.
Ja, und das ist mir auch ganz wichtig hier zu sagen, dass wir nicht jetzt verkrustet und verklebt in Traditionen unterwegs sind, sondern dass wir nach vorne gucken. Wir sind froh und auch stolz auf die bereits erwähnte Vergangenheit, die eben nun, ich wiederhole das nochmal jetzt, 500 Jahre beträgt. Wir gucken nach vorne. Wir wissen, dass die Entwicklung natürlich nicht auf den Schwingen der Vergangenheit zu tragen ist, sondern wir wollen wirklich weiter uns nach vorne entwickeln. Und darauf werde ich auch noch ein bisschen eingehen. Sie haben recht, natürlich sind Veränderungen ab und zu mal nötig. Das kennen wir aus den Firmen. Da muss ab und zu mal der Topf umgerührt werden, müssen auch die berühmten Ecken mal ausgeputzt werden. Aber es darf nicht ideologisch sein, es muss vernünftig, sachlich und auch zukunftsfähig sein. Das haben wir nicht ganz so empfunden bei den eben erwähnten damaligen Damen und Herren, die für die Kammer im Ehrenamt waren.
Hm, verstehe. Wie nehmen Sie die VIK heute wahr? Was hat sich geändert? Was ist vielleicht besser geworden?
Ja, wir haben sehr aktiv uns bewegt. Das ist einerseits durch die Aufnahme neuer Damen und Herren als Mitglieder. Das war uns sehr, sehr wichtig. Wir haben in den letzten Jahren über 350 neue Personen aufnehmen können. Und die sind nicht nur zu uns gekommen aus der Liebe zur Tradition, das mal in Anführungsstrichen jetzt gesagt, sondern auch mit dem Gefühl und auch der Absicht, aktiv sich daran beteiligen zu wollen. Und das war für uns sehr wichtig. Das hat uns unter anderem dazu bewogen, dass wir 5 Arbeitskreise gebildet haben. Wir nennen das Ausschüsse, die sich mit unterschiedlichen Themenfeldern befassen. Und die würde ich auch ganz gerne einmal kurz hier benennen, damit auch durch die Überschrift, also durch den Titel dieser Ausschüsse klar wird, in welchen unterschiedlichen Bereichen wir tätig sind. Wir haben also einmal, das überrascht jetzt keinen, den Ausschuss Ehrbarkeit in der Praxis. Da geht es sozusagen um das tägliche Erleben. Was können wir tun im täglichen Umfeld? Wie können wir uns da bei Firmen, Institutionen, aber auch gegenüber der Presse darstellen, also artikulieren? Dann haben wir sehr wichtig Jugend- und Nachwuchsförderung. Glaube ich, erklärt sich selbst.
Ja.
Ein wichtiger, sehr wichtiger, ich kann es immer nur wiederholen, Kernpunkt. Dann haben wir Kommunikation und IT-Plattformen, also der klare Blick nach vorne. Da ist auch sehr viel Aktivität, das kommen wir vielleicht nachher
noch
mal.
Kommen wir gleich drauf, ja, genau.
Dann Unternehmertum, auch klar, wir versuchen auch junge Unternehmen, besser gesagt, die dafür tätigen Damen und Herren, für uns zu interessieren, Start-ups und dergleichen, sind wir auch sehr erfolgreich und der Ausschuss ist da sehr, sehr aktiv. Und last but not least, Standortpolitik. Wir wollen also auch drüber nachdenken und uns Gedanken machen, wie entwickelt sich Hamburg und die Umgebung von Hamburg, unser wesentlicher Bereich der Mitgliedschaft. Übrigens haben wir als Mitglieder Damen und Herren Personen, wir haben keine Firmen als Mitgliedschaften, sondern es sind jeweils einzelne Personen. Standortpolitik sehr wichtig. Hamburg entwickelt sich ja teilweise aus unserer Sicht gut, in einzelnen Bereichen aber auch durchaus schwierig. Und da versuchen wir so ein bisschen uns mit einbringen zu können.
Das klingt ja wirklich, wirklich aktiv. Und wenn man dann auch viele Mitglieder hat, die sich wirklich dann einsetzen wollen und nicht nur stille Beisitzer sind, dann kann man durchaus was bewegen, richtig?
Ja, also das ist eben auch das Ziel, dass wir jetzt merken, dass, ich wiederhole das nochmal, weil es mir auch so wichtig ist, dass sich eben viele um die Mitgliedschaft bewerben. Das geht über ein Verfahren mit einem Antrag. Da braucht man 2 Bürgen, die bei uns Mitglied sind. Und da sagt man, dass man mit denen, mit unseren Statuten einverstanden ist, Anstand, Ehrbarkeit und dergleichen, aber eben auch gleichzeitig verbunden mit dem Wunsch, sich zu engagieren. Mhm. Und das versuchen wir in diesen Ausschüssen zu tun. Da sind in etwa 10 bis 12 Mitglieder jeweils dabei, die den Arbeitskreisen dann was entwickeln, was dann über den Vorstand nochmal diskutiert werden kann und dann gegebenenfalls umgesetzt wird. Das ist jetzt keine starre Mitgliedschaft, das können Änderungen sein, also einmal Mitglied, nicht immer Mitglied. Das hängt etwas auch damit zusammen, mit welchen Themen sich der jeweilige Ausschuss befasst. Da wollen wir natürlich auch eine gewisse Form der Expertise, wenn möglich, mit einbringen. Und das finde ich, will ich kein Eigenlob machen, aber das gelingt den Ausschüssen gut. Und besonders wichtig ist die Koordination zwischen diesen Ausschüssen, damit nicht parallel Aktivitäten und doppelte Anstrengungen gewissermaßen parallel nebenher laufen.
Mhm.
Und das koordinieren wir dann so gut als möglich.
Ja, Kommunikation ist bei Ihnen auch eine wichtige Sache. Das geht niemandem irgendwie vorbei. Welche Themen sind denn da momentan die wichtigsten für dieses und nächstes Jahr zum Beispiel?
Ja, wir sind natürlich sehr stark geprägt, auch durch die Digitalisierung, die ja uns alle angeht. Und das ist so ein etwas schwammiger Begriff ja bekanntlich. Aber wir wollen eben auch versuchen, dass alle verstehen, dass Digitalisierung nicht eine Frage ist, mache ich es oder mache ich es nicht, sondern es ist eine unausweichliche Notwendigkeit, in der die meisten Unternehmen und damit unsere Mitglieder auch schon direkt drin sind. Das hört natürlich nie auf, weil man immer wieder neue Entwicklungen hat, die man teilweise anwenden kann, teilweise anwenden muss. Und wir wollen auch so ein bisschen das Verständnis wecken, beziehungsweise auch die Probleme, die mit der KI, also mit der künstlichen Intelligenz verbunden sind. Das sind also etwas nebulöse Vorstellungen für viele, aber man muss eben auch einfach sich darüber im Klaren werden, dass vielleicht auch das Empfinden für Werteorientierung oder für Anstand oder das Empfinden für das, was richtig und nicht richtig ist, sich manchmal so ein bisschen verwässert über die Anwendung der KI. Aber das ist natürlich eher subjektiv auch bei den jeweiligen, die dazu etwas zu sagen haben. Letztendlich wird ja auch die KI, also werden ja auch die ganzen Dinge von Menschen gemacht. Also hängt da auch eine gewisse Form des Anstandes mit zusammen. Man kann sich da nicht auf die KI einfach verlassen und sagen, meine Maschine hat ja gesagt, ich soll das so machen, obwohl ich eigentlich das Empfinden habe, dass das hier nicht ganz richtig ist.
Das stimmt. Digitalisierung, ein spannendes Thema. Wie Sie schon sagten, es ist eigentlich ein Do or Die. Man kann es früher oder später machen, aber umso länger man sich Zeit lässt, desto mehr Vorsprung kriegen andere dadurch. Und umso aktueller man dran ist, desto mehr Nutzen kann man daraus ziehen. Wie Sie auch schon angemerkt haben, glaube ich nämlich auch, dass in Zeiten des digitalen Zeitalters auch online Werte vertreten bleiben sollten. Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit. Und ja, das wird immer schwieriger, aber man sollte dennoch ein Augenmerk darauf haben.
Ja, Digitalisierung gibt einerseits uns Zeit für andere Dinge, weil Abläufe anders gestaltet, einfacher, bin ich immer sicher, ob es immer einfacher ist, aber es wirkt zunächst mal einfacher, sich entwickeln lassen. Und ja, natürlich liegt daran auch eine gewisse Gefahr, dass man eben, ich wiederhole das nochmal, der Maschine, den Algorithmen die Schuld gibt, dass eben was nicht in Ordnung ist. Und ich wollte eigentlich was anderes entscheiden, aber meine Maschine, ich dachte das jetzt mal etwas laienhaft, also meine Software gibt mir das so anders vor. Und gerade das sind ja auch Dinge, die die nächsten Generationen so stören, dass eben viele Geschäfte heute nicht so ganz sauber klingen. Es ist ja auch nicht sind. Ich will ja jetzt gar keine Branchen besonders benennen, aber ich glaube, vielen von uns ist bewusst, was in den letzten 3-4 Jahren sich da getan hat. Das ist natürlich auch eine sehr schwierige Situation für Menschen, die sagen, sich muss ich eigentlich, um Erfolg zu haben, nicht auch mal ein bisschen hart am Wind segeln und vielleicht auch mal die Grenzen überschreiten. Das ist vielleicht vom Grund her verständlich so gedacht wird, nur langfristig, und das sehen wir auch bei denen, die erwischt werden. Natürlich werden nicht alle erwischt. Das, und vor allem auch nicht alle belangt, die es dann verursacht haben könnten. Dass man eben doch bei der langfristigen Betrachtung eines Anstandes besser fährt. Das versuchen wir auch hoffentlich mit einigem Erfolg rüberzubringen.
Und sind Sie mit den Umsetzungen der letzten Jahre zufrieden?
Ja, ist natürlich ein langer Prozess. Wenn man plötzlich erwacht, und ich will damit auf gar keinen Fall suggerieren, dass früher nicht viel gemacht worden ist. Aber wir haben eben, ich hatte es ja auch schon erwähnt, Sie auch, sehr viel mehr Gas gegeben, wie meine Kinder jetzt sagen würden. Und das wirkt sich auch insofern aus, dass wir auf mehr Aufmerksamkeit haben. Wir machen eine ganze Reihe von Kooperationen. Wir machen Kooperationen mit der Hamburg School of Business Administration, an der HSBA. Sind wir verbunden mit den Studiengängen. Wir sind mit den Junioren und Senioren in der Handelskammer unterwegs. Wir versuchen also auch über Gemeinsamkeiten dann neue Wege zu gehen. Wir machen Vorträge, wir versuchen auch zu diskutieren. Und wir haben eine Sache, auf die wir auch ganz stolz sind, weil die auch wirklich gut im Ergebnis sich entwickelt hat, Stammtisch 4.0. Das suggeriert ja schon Zukunftsfähigkeit. Ja. Und da ist es so, dass wir im Jahr 3 bis 4 Mal, immer Corona-bedingt möglich, zu einem Vortrag einladen. Da haben wir einen Key-Speaker, wie das also schon heißt, und der macht dann einen Impulsvortrag, Sie, er, beide natürlich, 15 Minuten über ein zukunftsträchtiges Thema. wirklich querbeet. Dann wird diskutiert, eine Viertelstunde, vielleicht auch ein bisschen länger. Und danach machen wir denn das, darum Stammtisch, dass wir in einen Raum gehen, was immer es ist. Jetzt waren wir in der Handelskammer, auch in anderen Räumen, wo es denn mal einen kleinen Drink gibt. Ich sage mal jetzt Häppchen, wie der Hamburger das so schön ausdrückt. Und ein Bier und einen kleinen Schnaps, immer nur im Rahmen der Vernunft, um dann noch weiter zu diskutieren und vor allen Dingen auch uns untereinander auszutauschen. Weil ein wichtiger Punkt, das empfinden wir, ist das Netzwerken. Ja. Dass man sich also, das ist keine Frage von Seilschaften, das ist immer eine völlige Fehlinterpretation, sondern Netzwerke sind in der heutigen Zeit, wo eben so viel online passiert, und ich lasse jetzt Corona raus, weil da war ja nun Netzwerk noch viel schwieriger, in der persönlichen Form ist das eben nach unserem Empfinden wichtig. Ja. Und da habe ich auch noch ein weiteres Thema daher, da kommen Sie auch drauf, wir haben auch so ein Intranet-ähnliches geschaffen, aber das werden Sie vielleicht auch noch auf dem Zettel haben.
Absolut, ja. Bevor wir auf VEK Social zu sprechen kommen, Sie haben gerade Corona schon angeschnitten, das ist immer noch relevant. Welche Lehren konnten denn vielleicht seitens VEK aus der Corona-Krise gezogen werden?
Ja, einmal haben wir festgestellt, dass auch aus dem Kreis unserer Mitglieder es da sehr unterschiedliche Ansätze gibt zu dem, wie man mit Corona umgegangen ist, was auch da seitens der staatlichen Stellen angeordnet worden ist. In vielen Bereichen ist man sehr skeptisch mit der Einengung der persönlichen Freiheit im Sinne von, was kann ich tun, was darf ich nicht tun.
Ja.
Sind diese ganzen Gesetze, die uns überstülpen, ist ja wie so eine, die uns vieles überstülpen, ich will das mal ganz vorsichtig ausdrücken, und ich hoffe auch wieder uns befreien davon. Aber wir haben auch gelernt, dass eine gewisse Gemeinsamkeit auch gut ist, dass man sich austauschen kann. Und wir haben dann eine Aktion schon Anfang letzten Jahres gestartet, die mit dem Namen Der Norden bleibt fair. Und wir haben gesagt, ein Unternehmer sollte wirklich nur dann auch staatliche Subventionen annehmen, Unterstützung, wenn er sie wirklich braucht. Das soll jetzt nicht so ehrenhaft klingen, dass man kein Geld annimmt, wenn es einem zusteht, aber so, dass man auch in schwierigen Zeiten anderen Unternehmen versucht, und das gilt natürlich nicht nur für den Norden, das gilt ganz allgemein, anderen versucht, behilflich zu sein. Das klingt nun sehr honorig, ist natürlich auch honorig, ist in der Praxis natürlich nicht ganz immer so einfach umzusetzen, müssen wir uns mal drüber im Klaren sein. Ja, uns hat gefehlt, dass man sich nicht treffen kann, denn wir haben unter anderem auch noch ein VEK Meets, das heißt also Treffen, zweimal im Jahr ein Unternehmen, wo wir dann in das Unternehmen gehen, unterschiedlicher Couleur, also was immer sie machen. Das kann auch mal, wir waren mal zum Beispiel im St. Pauli Theater, das ist übrigens ein seriöses Theater, nicht, dass Sie das jetzt verstehen. Ganz traditionell auch. Wir sind bei Unternehmen, wo wir dann eine Unternehmensführung bekommen und da wird uns erklärt, wie eine Firma läuft. Wir waren bei Google als Beispiel mal vor einiger Zeit, um auch nach vorne zu gucken, in der Bezogenheit auf Technik, wo das Unternehmen uns denn darstellt, wo liegen die Schwerpunkte, wo liegen die Probleme, wo liegt auch vielleicht die Herausforderung und wo wir auch immer wieder dann, soweit möglich, auf uns aufmerksam machen, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern einfach mit dem Hinweis, pass mal auf, also denkt immer alle dran, dass eine gewisse Zuverlässigkeit, ein Anstand, und ich will nicht dieses Werteorientierung zu strapazieren, aber die Ehrbarkeit im Rahmen dessen, was eben zu machen ist, sehr wichtig ist. Denn ich bin überzeugt davon, dass ein Unternehmen, was einen guten Ruf hat, und ich meine jetzt einen Ruf bezogen auf die Umgangsform, das bezieht sich auf Mitarbeiter, das bezieht sich auf Umwelt, das bezieht sich auf die Stadt oder das Land, Landkreis, in dem die sind, dass das eben auch eine attraktive dass dies also attraktiv ist als Arbeitgeber, dass also auch die Menschen, die dort hingehen wollen, vielleicht auch sich genauer mal Gedanken machen, dass doch ein Unternehmen, was langfristig sich gut verhält, auch eine langfristige Arbeitsplatzsicherung mit sich bringt.
Ja, das denke ich allerdings auch, ja.
Nicht die schnelle Geld und ich will jetzt gar keine an der Börse, wenn ein DAX-Unternehmen dann plötzlich wieder verschwindet, mit wahnsinnig viel Geld, ob es jemals das Geld jemals da war, weiß ich auch nicht, aber es war jedenfalls nicht mehr verfügbar. Das wird die Menschen irgendwo auch skeptisch machen und jeder wird verstehen. Und das glaube ich auch wirklich. Anstand hat Zukunft. Das wird nicht übergewalzt nur von ein paar Menschen, die das nun glauben, zumindest kurzfristig. schlauer zu machen.
Darf es auch gar nicht. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Kommt niemals aus der Mode, darf nicht aus der Mode kommen. Das sind diese Werte, die uns immer begleiten sollten.
Ja, und das glaube ich auch. Und das ist eigentlich wirklich das, was auch mich persönlich treibt. Das klingt jetzt so ein bisschen arg selbstbewusst und selbstbezogen. Aber dass wir, bin ich ja schon ein bisschen älter, wie Sie auch gesagt haben, das ist auch völlig in Ordnung, dass wir einerseits von der Erfahrung, gut, Erfahrung kann man nicht vererben, aber doch aus dem Blick nach hinten doch ein bisschen was rüberbringen können an die nächsten Generationen. Das ist auch besonders wichtig bei Schulen, bei Universitäten. Schulen ist schwierig, da kommen wir nicht so richtig ran, weil die Schulsysteme, unabhängig wiederum von Corona im Augenblick, die sind anders ausgebaut, anders vorgesehen. Aber wir wollen versuchen, da eben wieder uns auch ins Gespräch zu bringen, in die Diskussion. Wir wissen, dass wir nicht alles richtig machen. Aber ich glaube, zumindest drüber zu sprechen und auch mit Beispielen, sowohl als auch, es gibt ja jede Menge schlechte Beispiele, aber es gibt sehr, sehr viel mehr gute Beispiele. Das ist ja ganz wichtig, dass wir damit eben auch nachdenklich machen. Und das ist, würde ich auch gerne nochmal andeuten und sagen, was ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe, auch die Welt der Start-ups, also der Firmengründungen, haben da auch bei aller Zukunftsfähigkeit und sagen wir mal äußeren Lässigkeiten ein sehr gutes Empfinden entwickelt oder gezeigt, dass man da auch gerne zuhört. Hm. Und ich hoffe dann auch so handelt. Davon bin ich eigentlich überzeugt.
Startups profitieren von guten Ideen und gutem Kapital, was für gute Ideen gern ausgegeben wird. Leider merkt man bei vielen, dass sie sich nicht halten können und dementsprechend dann auch wieder verschwinden. Aber der Ideenreichtum der Startups ist in der Tat unendlich.
Ja, das ist natürlich jetzt, das würde jetzt über unser Gesprächsrahmen etwas hinausgehen, Das macht nichts. Man kann ja auch ruhig ein bisschen weiter weg von dem Ursprungsthema gehen. Wir sind eben in Deutschland und auch in Europa, es ändert sich zwar ein bisschen zum Positiven, noch nicht in der Lage, was auch steuerliche Gründe hat, das so Kapital zur Verfügung zu stellen für Startups. Also Venture Capital auf Neudeutsch, also ein bisschen risikobehaftetes Investment. Mhm. Das ist ja, wenn Sie das lesen, in USA und auch in Fernost deutlich intensiver. Da werden natürlich auch, wie gesagt, steuerliche Dinge etwas leichter gesehen und leichter gemacht. Aber es kommt auch in Deutschland langsam in Fahrt. Und es ist wirklich so, Sie müssen sich wahrscheinlich bei 10 Unternehmen engagieren und hoffen, dass 2 es schaffen. Und das muss dann auch der Ausgleich sein von der finanziellen Seite. Denn letztendlich wird ja das Ganze auch gemacht, um eine Rendite zu erwirtschaften.
Ja.
Das finde ich auch ehrenvoll nebenbei bemerkt.
Einspieler. Anstelle von Werbung präsentieren wir euch in unseren Sendungen immer tolle gemeinnützige Einrichtungen aus unserer Stadt. Heute das Spielhaus Horner Rennbahn. Hier finden Eltern, Kinder und Jugendliche aus dem Stadtteil herzliche und kompetente Ansprechpartner für alle Themen rund um Erziehung, Ernährung, Bildung und Betreuung. Mehr noch, in Lern- und Kreativwerkstätten können die Kinder und Jugendlichen ihr kreatives Potenzial entdecken und entfalten. Der Verein freut sich immer über Unterstützung für diese wichtige Stadtteilarbeit. Mehr Infos finden Sie unter spielhaus-horner-rennbahn.de oder klicken Sie auf den Link in den Shownotes. Unterstützung ist Ehrensache. Kommen wir dann zu dem Thema VEK Social. Wir hatten eben schon das Thema mal angeschnitten. Die Rollout-Phase ist im vollen Gange. Wir haben auch in Folge 1 schon darüber gesprochen. Wie zufrieden sind Sie mit dem Stand?
Ja, sehr. Wir sind eigentlich ein bisschen stolz sogar drauf. Das ist in einem Ausschuss.
Das können
wir auch sein. Ja, das muss ich sagen. Ich kann da gar nicht mir auf die Schulter hauen. Das macht auch nichts. Sondern das muss ich wirklich in vollem Umfang unserem Ausschuss Kommunikation und IT mit wirklicher Ehrfurcht zugestehen oder Anerkennung zugestehen. Die Idee kam, ein, nennen wir es mal, Intranet zu schaffen. Das gibt's ja auch in vielen anderen Bereichen. Wir waren da auch ein bisschen skeptisch. Wir haben jetzt im zweiten Rollout, also in der zweiten Phase, wo wir denn Mitglieder eingebunden haben, 250 Teilnehmer, so in etwa. Und der Gedanke, und das dreht sich auch immer wieder, dann kommt man wieder auf die gleichen Themen, ist eben auch, wir wollen netzwerken. Dieses VEK Social ist keine An- und Verkaufsplattform, keine An- und Verkaufsplattform. Wir wollen also nicht Geld verdienen, sondern wir wollen, also wir schon gar nicht, aber auch die, die es nutzen, sondern wir wollen das Netzwerken unterstützen. Wir wollen, dass gefragt wird, hier ist eine, wir suchen eine Lagerhalle, wir haben hier jemanden aus dem Ausland, der sucht eine für eine bestimmte Zeit eine Unterkunft. Wir wollen irgendwo Dinge miteinander verdrahten, verkoppeln. Aber jetzt nicht, letztendlich, gut, das ist alles kaufmännisch. Oder das ist ja auch völlig gewerblich, ist alles in Ordnung. Aber das zeigt sie eben sehr gut. Wir wollen untereinander kommunizieren, auch kritisch hier und da. Und das ist ein Neuland. Das ist für viele, die nun andere Dinge, Microsoft oder wie immer die jeweiligen internen Plattformen heißen und auch wie sie genutzt werden, ist das eine Zusatzvehikel, wenn Sie so wollen. Das musst du durch erstmal in die Köpfe rein. Und das machen wir oder bisher zwei, drei unserer Damen und Herren mit einem enormen Engagement, einem enormen Engagement. Und das kann ich, um mich zu wiederholen, wirklich nur loben. Aber ich bin überzeugt, dass das langfristig, mittelfristig eine interessante Form ist, zu sehen, die VEK lebt.
Ja, das glaube ich auch. Thema Kommunikation kann man über diese Plattform ja bestens ausleben. Also wir nutzen das ja intern auch und das ist einfach Wahnsinn, ob es jetzt kleine Sachen sind, die man ankündigt oder auch große Ankündigungen hat. Alle Themen sind da irgendwo aufgehoben. Kommunikation ist da auf jeden Fall hundertprozentig. Wie kam es denn zu dieser Idee, um da nochmal aufzugreifen?
Ja, es ist so, dass wir eben in den letzten 4-5 Jahren uns sehr weiterentwickelt haben. Das will ich jetzt gar nicht immer so toll sagen, aber es ist so. Und wir haben uns überlegt, dann wo können wir noch mehr Nutzen haben? Denn jemand, der bei uns Mitglied wird, das ist zwar nur mit einem Beitrag von 200 € im Jahr verbunden, das ist ja überschaubar, aber es ist ein paar Veranstaltungen, die wir machen, mittlerweile eine ganze Menge. Aber habe ich ja erwähnt, dennoch fragt sich jemand, ja, warum soll ich denn Mitglied werden? Wenn ich in einem Ausschuss vielleicht nicht arbeiten kann, mitarbeiten kann, auch weil ich wenig Zeit habe, wo ist ein Nutzen? Und dann kam eben diese, wie ich finde, glorreiche Idee, die kam nicht von mir. Deswegen kann ich sie so loben, die Idee. Aber wir haben uns noch nicht dagegen gestemmt als Vorstandsmitglieder. Dann kam eben der Gedanke, es so zu machen, wie wir es gerade eben besprochen haben. Und daraus entwickelt sich eben einfach eine gewisse Leichtigkeit des Umgangs miteinander. Man schreibt nicht eine E-Mail mit 54 theoretischen Mitempfängern und dann wird das alles vollgemacht in dem eigenen E-Mail-Account durch die Rückantworten, sondern hier ist es eben eine direkte Umgangsform, nicht? Ja. Und das ist einfach gut. Und wir müssen mal gucken, wie es angenommen wird. Wir müssen mal sehen, wie es sich entwickelt. Und wir glauben eben, dass wir damit auch den Zahn der Zeit, glaube ich, negativ, aber den Puls der Zeit erwischt haben, dass das eben doch die Zukunft ist, wenn sie über ihre, wie es heißt, also entweder iPhone oder was immer, keine Werbung mehr machen, aber diese Dinge auch unterwegs ständig zumindest dabei sein können, wenn sie das möchten.
Genau, die Option zu schaffen, das wenigstens nutzen zu können, wenn man denn mal eine Minute Zeit hat und reinschauen möchte, wenn man denn interessiert ist. Das heißt, Sie nutzen die Plattform persönlich auch?
Ja, absolut. Es ist einmal gut, man kann unterscheiden zwischen, ob man jetzt zum Beispiel mit einem Arbeitskreis kommuniziert. Sie können auch reingucken, also extern meine ich jetzt Mitglied, aber nicht in dem Arbeitskreis, Mitarbeitender, was sich da tut. Und wie ich schon sagte, gerade die Koordination zwischen diesen Arbeitskreisen ist so besonders wichtig. Daran arbeiten wir auch noch sehr intensiv, um da eben wirklich auch die bestmöglichsten Ideen zu filtern und zu koordinieren, immer wieder koordinieren. Und das geht über so eine Plattform eben sehr gut.
Ja, das denke ich auch. Was sind die wichtigsten Inhalte des VEK zurzeit?
Ja, ist eigentlich ein bisschen langweilig, was ich jetzt wahrscheinlich wieder sage, aber es ist so, dass wir eben wirklich der Meinung sind, man muss, nochmal, wir bilden uns auch nicht zu viel ein, dass wir so wichtig sind. Das tun wir gar nicht, sondern wir meinen aber doch, dass gewisse Dinge immer mal wieder in Erinnerung gebracht werden müssen. Und das ist das, was ich, glaube ich, schon ein paar Mal jetzt auch erwähnt habe, dass eben Anstand und eine gewisse Zuverlässigkeit, wir hatten ja früher diesen Begriff des Handschlages, das ist ja nur symbolisch gemeint, das ist ja heute weniger denn je angebracht. Und wir meinen eben nur, wenn eine Vereinbarung getroffen wird, mündlich, telefonisch, das ist ja auch mündlich, dass man sagt, pass mal auf, so machen wir das, da wurden auch früher schon Verträge danach entwickelt. Ja. Das ist ja klar. Es sei denn ganz früher, wenn man, weiß ich, irgendwas verkaufte, einen Sack Zucker, da ging das vielleicht per Handschlag. Aber so ist es ja nie gewesen, auch in den letzten Jahrhunderten. Es kamen ja immer Verträge. Aber viele fangen eben dann an, nach zwei Tagen, wenn sie merken, oh Gott, war nicht so eine gute Idee, was ich da gemacht habe, zu sagen, oh, das habe ich verkehrt verstanden, nicht diese Absprache. Das können wir nicht verhindern. Aber wir wollen versuchen, einfach deutlich zu machen, dass das eben nicht in Ordnung ist. Und was wir auch ganz gut finden, und das geht auch sicherlich anderen so, die in Clubs sind, in Vereinigungen sind, wenn man weiß, derjenige ist Mitglied. Rothaarig ist ein ganz gutes Beispiel. Da weiß man auch, wenn man mit einem Rotarier, und jetzt sind wir hier bei einem, der bei der VEK Mitglied ist, eine Dame und ein Herr, dann kann man, weil man weiß, dass die Mitglied sind, vielleicht mit einem Hauch mehr Hoffnung an einen Abschluss gehen, dass da vielleicht ein paar Kriterien doch im Vordergrund stehen, die manch einer ein bisschen vergraben hat. Und man weiß auch, dass man, oder geht davon aus, dass man jemanden ansprechen kann. Also ich glaube, wenn ich mich irgendwo melde, ich bin auch Mitglied bei der VEK, ich habe mal eine Frage, dann werde ich zumindest gehört. Ob das nachher zu einem positiven Ergebnis führt, für beide oder auch nur für einen, das ist natürlich vage. Und was mir eben auch so wichtig ist, es darf einfach nicht der Eindruck entstehen, dass die, die sehr erfolgreich sind und dass die, die vermeintlich Erfolg haben, auch auf finanzieller Ebene, ja insbesondere wird der ja meist gemessen, dass das nur geht, wenn man nicht anständig ist. Das ist eine ganz gefährliche Sache.
Ja.
Und da kann ich mich nur dagegen wehren, und da wehre ich mich auch dagegen. Und nicht nur ich, alle anderen auch, die in unserem Bereich mitarbeiten. Nein, man kann auch sehr erfolgreich sein mit Anstand. Und ich glaube, ich habe es ja schon gesagt, in der Langfristigkeit eines Unternehmens oder auch einer Managerkarriere, glaube ich, kann Anstand gar nicht genug dazu beitragen, das auch mittelfristig, langfristig zu stabilisieren.
Ja, das denke ich nämlich auch. Wo wir gerade über Anstand und Zuverlässigkeit sprechen, inwieweit spielt das in der digitalen Welt denn für Sie noch eine Rolle?
Ja, ich finde genauso wie vorher. Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet. Also ich finde nicht, dass wir uns jetzt zurücklegen können und sagen, also wir haben hier die Algorithmen, die sind uns vorgegeben. Die schreibt ja auch jemand, die Algorithmen. Also die Software schreibt ja jemand. Und da kann ich jetzt nicht sagen, also das ist ja so, tut mir auch leid hier, da achte ich gar nicht drauf, was ich selber denke, sondern ich folge stur den Digitalisierungsabläufen. Ja, das kann man so machen, um Dinge zu dokumentieren. Aber ich glaube nicht, dass, deswegen habe ich gesagt, anstatt immer Zukunft, auch in der Zeit der Digitalisierung oder der fortschreitenden Digitalisierung, das Menschliche wird natürlich ein bisschen zurückgedrängt. Weil vieles geht ja wirklich dann automatisch, nicht? Und wenn Sie irgendwo einen Antrag stellen und ist ja eine, für mich ist ja ein Albtraum, das muss ich einfach mal so sagen, da bin ich jetzt ein bisschen altmodisch. Wenn ich also heute ein Personalgespräch oder eine Personalauswahl habe und das geht nur noch nach Papierform. Also ich darf ja schon gar nicht mehr wissen, ist es ein Mann, eine Frau, alles andere will ich jetzt gar nicht weiter ausführen hier, aber ich darf ja eigentlich gar nichts mehr wissen. Außer noch die Zeugnings, die Zensuren. Aber zumindest in meinem geschäftlichen Leben war immer ein persönliches Gespräch immer von großer Bedeutung. Das heißt nicht, dass jemand einen jetzt, weil er einen anlächelt und strahlt, in die falsche Richtung treibt. Das meine ich gar nicht. Ich glaube einfach, dass die Person, der Mensch, die Ausstrahlung, das hat nichts mit Frisur oder sonstigen äußeren Nuancen zu tun. Das ist eine gewisse Bedeutung. Und nicht jemand, der nur Einzelne geschrieben hat, ist zwingend genau der Richtige für einen wichtigen Job. Da muss auch Empathie dabei sein. Da muss einfach auch ein bisschen Ausstrahlung dabei sein. Und deswegen glaube ich, das hat jetzt nichts mit Ehrbarkeiten zu tun direkt, deswegen glaube ich oder bin ängstlich und hoffe, dass es nicht nur alles über die Digitalisierung geht und dann kommt auch ein Stück Papier raus und dann weiß ich, jetzt habe ich Herrn den und den und Frau so und so eingestellt. So, das ist jetzt etwas weg vom Thema. Aber was ich meine, ist, dass auch eben eine gewisse Werteorientierung hängt ja letztendlich mit Menschen zusammen. Zwei Computer, das ist völlig wurscht. Die machen das, was man ihnen eingibt, das machen die, völlig egal. Aber Menschen, finde ich, müssen immer noch mal, auch junge Menschen, müssen noch mal angesprochen werden. Ein Auszubildender, der muss ja mal seinen Vorgesetzten sehen, da muss ja mal irgendjemand mal ins Auge gucken können im Sinne von, und das war natürlich in den letzten Monaten, Jahren, fast Jahren, ganz fürchterlich schwierig. Sie wissen selbst, ein neuer Mitarbeiter, dann kommt ein Unternehmen und bleibt gleich zu Hause sozusagen. Da, wo es eben so vorgesehen ist. Die sieht ihre Mitarbeiterin und Kolleginnen und Kollegen gar nicht. Die kriegt gar keinen Spirit mit. Die weiß gar nicht so genau, wie es läuft. So, jetzt bin ich auf der falschen Piste.
Ein ganz wichtiger Faktor. Denn dieser Persönlichkeitsfaktor, der spielt gerade im Unternehmen, in Teams auch eine riesige Rolle. Man merkt es in ganz verschiedenen Details, ob das jetzt die Motivation ist oder man redet ja immer über Teambuilding, aber wie wichtig Teambuilding eigentlich auch für so eine Unternehmenskultur ist, das wird oft vernachlässigt.
Extrem wichtig. Ja. Und das, weil Sie am Anfang sagten, also ich war wirklich immer das, aber wie gesagt, die Generation von gestern, war immer ein sehr großer Verfechter einer persönlichen, alles persönlichen Austausch. Das soll nicht in, ich sag's mal auf Hamburg, nicht in Gesappel ausarten. Das ist nicht. Es soll immer sachlich und vernünftig sein. Völlig klar. Aber ich glaube eben, in einer Runde ist mehr zu erzielen, einem persönlichen Gespräch, als wenn man das alles online oder, es ging ja nicht anders.
Werteorientierung ist ja auch ein wichtiges Schlagwort in der öffentlichen Debatte. Dabei, man kriegt immer mal wieder das Gefühl, dass es dabei nur um Marketing geht, dass man diese Worte einbringt, um sich irgendwie digital darzustellen oder sich irgendwie wie schicker zu machen, als man ist. Viele CEOs sind ja mit einem werteorientierten und nachhaltigen Programm unterwegs und werden dafür gefeiert und sind dann nach einem Jahr schon aufgrund von geringen Renditen oder sonst was dann wieder entlassen worden. Wie hat eine an Werten orientierte Führung und Unternehmung dann noch eine Daseinsberechtigung?
Ja, ich finde, wir waren eben schon mal kurz bei dem Thema, aber ja. Das kann man gar nicht häufig genug nochmal sich vor Augen führen. Also ja, heute ist ja der Begriff der Werteorientierung verrutscht ja im Augenblick so ein bisschen, nicht ganz grundsätzlich, aber heute wird ja über Umwelt gesprochen und heute wird ja darüber gesprochen, dass man möglichst gendermäßig umgeht. Da machen die Menschen sich auch nicht mehr Gedanken, oder einige, wenige nebenbei mal, steuern ja uns alle in eine Richtung, wo wir schon gar nicht mehr von Mann und Frau und sowas reden mögen, alleine und grün, gelb, weiß. Das will ich auch gar nicht diskutieren. Das sind so Entwicklungen, die sicherlich auch ihre Berechtigung teilweise haben. Aber, und die Umwelt ist ein ganz großer Faktor. Ich glaube, wer heute nicht umweltbewusst sich darstellt und auch handelt, der hat schon eine gewisse Wertereduzierung aus Sicht vieler von außen. Aber ich glaube, und das habe ich vorhin schon mal gesagt, dass der Trugschluss, dass ein Manager, wenn er keinen Erfolg hat, den deswegen nicht hat, weil er werteorientiert arbeitet, das wäre ja grauenvoll. Das wäre ja fürchterlich und das ist auch nicht so. Sondern ich glaube, und das wiederhole ich gerne nochmal, dass jemand, der werteorientiert arbeitet, das ist ja kein Idiot, das ist ja nicht jemand, der die Realität nicht erkennt. Wir sind ja auch nicht irgendwelche Traumtänzer, die mit dem erhobenen Zeigefinger rumrennen und sagen, das dürft ihr nicht. Und man muss eben auch wissen, dass unterschiedliche Kulturkreise ganz unterschiedliche Werteverständnisse haben. Und ein Manager, der ein Unternehmen heute führt, was in Asien und in den USA und Südamerika und wer weiß wo überall unterwegs ist, der muss schon einen sehr flexiblen Kopf haben. Und deswegen sind auch die Werteorientierung etwas wirklich unterschiedlich anzusehen. Nicht, dass ein Anstand in Ostasien anders zu sehen ist als in Russland, um mal ein Land zu nennen. Das will ich überhaupt nicht unterstellen. Aber da ist natürlich auch ein gewisser Spagat nötig und ich glaube deswegen aber nicht, dass jemand, der sich den Werten sozusagen nähert oder auch so handelt, dass er eben Anstand, Werte orientiert, das Wort kann wahrscheinlich gar keiner mehr hören gleich, handelt, dass der deswegen kein Geld verdienen kann. Das glaube ich eben nicht. Das komme ich noch wieder zurück auf meine These. Ich glaube eben, dass langfristig, mittel- und langfristig Unternehmen, die sich anständig verhalten, und das sind ja immer die Menschen, das ist ja klar, dass die auch durchaus Erfolg haben können. Keine Garantie, aber man kann nicht sagen, weil ich anständig war, bin ich nicht erfolgreich. Das wäre fürchterlich.
Wer die Debatten in den letzten Jahren auch ein bisschen verfolgt hat, konnte ja erkennen, dass die Form des Diskurses immer kürzer und polemischer und aggressiver auch wurde. Man meint, es hat den Anschein, als wenn Anstand auch gar nicht mehr modern ist. Wir haben das ja jetzt schon irgendwie teilweise mehrfach angeschnitten, aber wie stehen Sie dazu, moderne Anstand und Wertorientierung?
Ja, also ich finde, eine gute Diskussion kann auch mal so ein bisschen über Bord gehen, kann auch mal, wenn Sie sich mal erinnern, das wissen Sie vielleicht gar nicht mehr, aber ich kann das ja nur mit meinen über 70 sagen, also Herbert Wehner, SPD, Bundestagsdebatten, das ging sowas von in die Vollen, dass man sich heute wahrscheinlich mit roten Ohren das anhören würde. Franz Josef Strauß, geht gar nicht um Parteien, Franz Josef Strauß, der hat auch reingehauen. Also die politischen Debatten, beispielsweise politische Debatten, die waren ja sehr viel pfiffiger als heute. Dieses abgeschliffene, langweilige ist doch totlangweilig. So, aber das ist natürlich nicht der Kern der Frage von Ihnen. Ja, und die Diskussionen sind ja auch nicht ganz einfach heute. Die Menschen haben sehr viel mehr Informationen, gerade jetzt also auch bei wirtschaftlichen Zusammenhängen. Umwelt ist ja, ich kann es nur wiederholen, das wird uns ja übergestülpt aus allen Ecken und Kanten und auch nicht zu Unrecht. Aber die Hauptversammlung bei den großen Unternehmen, da wird alles fein säuberlich vorbereitet. Da gibt es keine freie Rede, keine freie Beantwortung von Fragen, weil eben auch die rechtlichen Hintergründe immer eine große Rolle spielen. Also die Freiheit ist da schon ein bisschen eingegrenzt und man kann fast sagen, ein bisschen langweilig. Und wenn wir uns gerade den Wahlkampf angucken, ich gucke da noch nicht so wahnsinnig viel, aber so eine Talkshow, was wollen Sie da noch sehen? Nicht? Die haben Sie alle schon 200 Mal gesehen, die Menschen, egal welche Themen es sind, die erzählen immer das Gleiche. Also da ist wenig Spirit und wenig Pfeffer drin, aber wir als VEK bringen da auch natürlich keinen großen Pfeffer mehr rein, weil wir auch mehr so, in, sagen wir mal, in nicht im Verborgenen, aber nicht ganz so öffentlich wirksam uns da auch in Positur begeben.
Was könnte man denn in der VEK machen, um Werte wie Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit und auch Anstand im Geschäftsleben wieder präsenter werden zu lassen?
Ja, eigentlich das, was wir jetzt versuchen zu tun über Arbeitskreise. Wir nehmen auch Stellung. Wir haben auch Befragungen gemacht in letzter Zeit, also unter unseren Mitgliedern, was übrigens über VEK Social auch einfacher demnächst wird, wenn wir je mehr wir erreichen. Und wir haben zum Beispiel damals bei der Handelskammerwahl eine Umfrage gemacht. Wir haben eine Umfrage gemacht über die Hamburger Verkehrspolitik. Wir haben auch jetzt eine Umfrage gemacht über Corona. Und das ist auch interessant, die Ergebnisse zu sehen, weil man ja selber auch etwas geprägt ist durch seine eigene Meinung. Also ich ärgere mich jeden Morgen, wenn ich ins Büro fahre. Aber ich bin natürlich einer von diesen Altmodischen, die noch ins Büro fahren mit dem eigenen Auto. Dass man überhaupt nicht mehr durchkommt. So, ja, das wird ja überall eingeengt. Es ist gut, da kann man jetzt so und so drüber nachdenken. Und da machen wir doch mal eine Umfrage und dann präsentieren wir die mal über das Hamburger Abendblatt, dem Senat und so weiter. So, ich freudig erregt, gewissermaßen aufs Ergebnis geguckt und siehe da, meine Meinung ist nicht überproportional richtig. Das sind also die Hälfte war dafür, dass es richtig ist, die andere Hälfte war dafür, dass es falsch ist und dann wird auch wieder mit Argumenten gearbeitet. Also es ist schon eine sehr unterschiedliche Meinung und deswegen ist es ja auch nicht meine Meinung oder die Meinung des Vorstands, die wir nach außen tragen, sondern die unserer Mitgliedschaft. Auch jetzt bei Corona war letztendlich eine ganz gute Zustimmung zu dem, wie der Senat es macht. Es war einzig dagegen oder wurde dagegen angegangen, dass es aus der zeitlichen Schiene, das war damals so, dass zwischen den Zusagen und den Geldflüssen ein großer Zwischenraum war. Das war Ende letzten Jahres, glaube ich, besonders ausgeprägt. Mhm. Das war der Hauptkritikpunkt. Ich hatte viele, viele andere Sachen, nicht? Und da muss man eben aufpassen, dass man nicht sich persönlich da nach vorne stellt und seine eigene Meinung raustrompetet und die anderen sagen, für wen spricht der da eigentlich, nicht?
Das ist manchmal überraschend, was die anderen dann doch denken.
Ja, und das ist manchmal sogar sehr überraschend. Ja. Und deswegen sind wir auch nicht wir haben ja 1200 Mitglieder, eine Vereinigung von Gleichgesinnten. Also natürlich haben wir unsere Gleichgesinnung in der Ausrichtung dessen, was wir schon hier gerade besprochen haben. Aber es ist nicht politisch überhaupt nicht angehaucht. Und da gibt es viele, die sagen, ich fahre lieber im Regen mit dem Fahrrad ins Büro muss. Nicht?
Gut, wenn man mit den Statuten übereinstimmt, aber dann doch verschiedene Ansichten, verschiedene Augen in so einem Kreis hat.
Ja, das ist auch richtig. Ja. Wir wollen ja auch keine so eine gleiche Soße haben, wo alle nur nicken und sagen, wollte ich auch gerade sagen. Das ist ja gerade der Witz auch. Ja. Wir haben ja aus verschiedenen Branchen, sehr unterschiedliche Branchen, natürlich kaufmännisch geprägt, sind ja auch bei uns Mitglieder, die Mitglied werden können. Das ist meist so beginnend Mitte, Ende 30 eher, weil man eben voraussetzt bei uns, dass man Personal- oder Entscheidungsverantwortung, Budgetverantwortung trägt. Das beginnt ja meist ein bisschen später. Und ja, eben aus völlig unterschiedlichen Branchen und das ist natürlich auch interessant. Ne? Aber einigen tut uns eben das, was ich nun schon mehrfach erwähnt habe, ich will es auch nur mal auf Ehrbarkeit jetzt bringen, Anstand und Zuverlässigkeit. Das ist ja eigentlich der Tenor, dass man sich auf das, was man tut, verlässt und dass man es eben auch unter doch der Voraussetzung macht, dass eben heute auch Umwelt, ich kann es auch leider nur wiederholen, hätte ich auch vor 10 Jahren nicht so gemacht, aber es ist so. Es ist Name of the Game im Augenblick, nicht?
Ja.
Da kann auch keiner dran vorbei. Ob es zu schnell geht und dass wir keinen Strom demnächst mehr haben und ob wir die Atomausstiegssituation jetzt noch komisch finden. Aber die, die es entschieden haben, gehen nach Hause jetzt. Und und wir haben heute, die haben die höchsten Strompreise, jetzt vielleicht etwas polemisch hier, in Europa und werden große Probleme haben, Strom zu erzeugen und auch zu transportieren, dahin zu bringen, wo er hin soll. Und wenn die ganze Kraftfahrzeugflotte dann Strom braucht und die Lastenfahrräder Strom brauchen, sowas alles, dann, aber gut, das zurück zur Realität. Das war so übrigens die Realität.
Ja. Herr Mengers, vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Ich glaube, wir haben das Thema VEK nochmal in der Tiefe erläutern können und auch die Ziele und Werte der Versammlung nochmal auf einer Hand aufzählen können. Ja, vielen Dank dafür. Bis zur nächsten Woche, wenn es dann heißt, und jetzt mal ehrlich, wie organisiert man faire Wahlen in Hamburg? Oliver Rudolph, wir haben den Landeswahlleiter von Hamburg zu Gast. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank, Herr Dahl.